Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle. Mein Name ist Allegra Bayer und ich stelle euch heute den Radiopodcast Hey Pippi vor. Entwickelt und recherchiert hat das Hörstück Laura Scherer, Masterstudentin der Medienwissenschaft hier an der Uni Tübingen. In ihrem Podcast spricht sie mit, wie sie selbst gesagt hat, Frauen übers Frausein. Zu Gast sind unterschiedliche Zeitgenossinnen, die sich durch ihre Hobbys, Interessen und Geschichten auszeichnen. Sie sprechen darüber, wo man als Frau in Karriere und Leben ausgebremst wird und was Orte und Themen sind, in denen man sich freien Lauf lassen kann. Gästin der ersten Folge ist Isabel. Sie hat einen Bachelor in Theologie und macht nun den Master in Friedenspädagogik. Mehr zu Isabel und ihrer Geschichte hört ihr nun in der ersten Folge des Radiopodcasts Hey Pippi mit dem Folgentitel Kirche von Laura Scherer. Viel Spaß!
Jetzt kommt Hey Pippi. Ich bin Laura Scherer und in diesem Podcast spreche ich mit Frauen übers Frausein. Sie alle haben spezielle Hobbys, außergewöhnliche Interessen oder eine spannende Lebensgeschichte. Von Pole Dance bis zum Studium der katholischen Theologie, von Endometriose bis zum deutschen Pass. Wo gibt es Hürden und wo kann ich mich in meinem Frausein besonders ausleben? Das alles und noch viel mehr bespreche ich mit meinen Gästinnen. Denn Feminismus ist vielseitig und genauso vielseitig ist auch dieser Podcast. Hey Pippis, herzlich willkommen zur allerersten Folge des Podcasts Hey Pippi, dem Hörerlebnis mit feministischem Twist. Heute habe ich eine besondere Frau zu Gast, Isabel. Sie hat Theologie im Bachelor studiert und ist jetzt im Master Friedenspädagogik. Wir sprechen über Glaube und Feminismus, ob sich das ausschließt, und die Herausforderungen in der Kirche. Lasst uns gemeinsam in Isabels Welt eintauchen.
Dann starten wir. Hallo Isabel, schön, dass du heute mit mir sprichst.
Hallo Laura, ich freue mich auch. Ich bin freudig aufgeregt, mein erster Podcast heute. Bin gespannt.
Sehr schön. Um es dir vielleicht auch für deinen ersten Podcast ein bisschen leichter zu machen, starten wir mit Pippis Persönlichkeitsquiz, damit die Leute dich ein bisschen besser kennenlernen. Ich werde dir jetzt gleich entweder oder Fragen stellen, die du mir beantworten kannst, ja?
Okay.
Los geht's. Die erste Frage, Frühaufsteherin oder Nachteule?
Mittlerweile Nachteule. In der Schulzeit, würde ich sagen, war ich eher eine Frühaufsteherin, aber mittlerweile bin ich zur Nachteule geworden.
So erlebe ich dich auch tatsächlich. Lieber Pizza oder Pasta?
Boah, das ist eine sehr fiese Frage. Ich liebe italienisches Essen. Ich würde sagen, sowohl als auch.
Okay, beides lassen wir jetzt auch mal gelten. Dann ganz anderes Thema, beziehungsweise auch Richtung dem Thema, worüber wir heute sprechen. Evangelium nach Markus oder nach Johannes?
Oh, ich bin nicht so bibelfest, wie man vielleicht meinen könnte, so als Theologin. Aber ich würde sagen, Markus, weil der noch so ein bisschen näher dran ist am ursprünglichen Jesus, ist ja auch, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aus dem Studium das älteste Evangelium, also was noch am nächsten dran ist am Leben von Jesus. Und Johannes ist das Jüngste und ist doch schon so ein bisschen, ja, ein bisschen philosophischer. Deshalb Markus.
Okay. Winter oder eher Sommermensch?
Sommer. Sonne und Wärme auf
Kaktus.
Jeden Fall.
Wenn du ein bisschen entspannen möchtest, Podcast oder lieber Buch?
Auch schwierig. Mittlerweile würde ich sagen Podcast, weil ich das einfach besser in meinen Alltag integriert bekomme und mir leider, seit ich studiere besonders, nicht mehr so viel Zeit für Bücher in der Freizeit nehme. Also das beschränkt sich dann meistens irgendwie so auf 2, 3 Bücher im Jahr im Urlaub leider, die so wirklich so Freizeit- und Unterhaltungsbücher sind. Und ansonsten sind es wirklich eher so Podcasts im Alltag, die man dann auch mal nebenher beim Haushalt machen oder so hören kann. Genau, deswegen Podcast.
Hast du einen Lieblingspodcast?
Gute Frage. Ich höre verschiedene Podcasts oft irgendwie so mit zwei Hosts. Ich habe eine Zeit lang Schulz und Böhmermann relativ häufig gehört. Mittlerweile höre ich ab und an Hotz und Humsi. Also immer unterschiedlich tatsächlich. Auch manchmal entdecke ich einen spannenden Podcast auch zu einem bestimmten Thema. Da höre ich manchmal auch was an, aber ich würde sagen, das sind jetzt so die zwei, die ich eher regelmäßig höre. Genau.
Und wenn du nochmal einen ganz neuen Beruf dir aussuchen könntest, Astronautin oder Archäologin?
Auch gar nicht so leicht und gar nicht so, dass ich sagen könnte, das ist die eine Antwort darauf, weil ich sehr geschichtsinteressiert bin. Von daher würde das eher für die Archäologin sprechen. Aber ich würde sagen, meine Interessen liegen eher bei der Geschichte, die schon näher an unserer Zeit dran ist. Also schon eher so Richtung Neuere und Zeitgeschichte. Aber ich glaube, ich entscheide mich doch für die Astronautin, weil das so ein Gebiet ist, mit dem ich mich noch ganz wenig beschäftigt habe. Also so dieses ganze Thema Astronomie. Und weil ich es mir auch cool vorstelle, irgendwie so mal auf die Erde sozusagen von außen zu schauen und irgendwie mal wieder festzustellen, wie klein und unbedeutend wir als Menschen doch vielleicht auch sind. Genau.
Und zum Schluss jetzt noch eine offene Frage. Hast du eine Lieblingsheilige?
Oh. Heute würde ich sagen, nicht mehr. Es gibt jetzt nicht die eine Lieblingsheilige, weil ich da auch mittlerweile dem Konzept so von Heiligen in der katholischen Kirche eher kritisch gegenüberstehe, weil das meiner Meinung nach auch ein bisschen teilweise überhöht ist. Aber so an sich, so im Sinne von einem Vorbild oder einer Inspiration, da kann ich auf jeden Fall mitgehen. Und eine Person, mit der ich mich auf jeden Fall vor ein paar Jahren intensiver beschäftigt habe, ist Edith Stein. Das ist eine Frau, die wurde Ende des 19. Jahrhunderts geboren, eine Jüdin und ist eben auch im jüdischen Glauben aufgewachsen und ist dann, ich glaube, als Teenagerin hat sie dann gesagt, so, sie hat nichts mehr damit zu tun und sieht sich auch selbst als Atheistin und hat dann unter anderem Philosophie studiert und also auch eine ganz gebildete, intelligente Frau und hat dann auch promoviert und auch versucht, sich zu habilitieren. Ich glaube, insgesamt 3 oder 4 Mal und ist da aber gescheitert als Frau, weil das einfach zu der Zeit, so wann war das? Ich glaube, so in den 20ern des 20. Jahrhunderts einfach noch nicht möglich war. Und hat sich dann in dem Zuge, glaube ich, auch sehr so für Frauenthemen, also für Frauenrechte auch eingesetzt und hat dann irgendwann zum christlichen Glauben gefunden und das irgendwie so als ihren Sinn und Lebenssinn dann gesehen und ja, hat dann am Ende so ein sehr tragisches Lebensende gehabt, weil sie dann am Ende in Auschwitz ermordet worden ist wegen ihrer jüdischen Herkunft, die sie auch nie verleugnet hat irgendwie bis zum Schluss. Also ja, sie ist so eine sehr spannende, vielfältige Persönlichkeit. Ist vielleicht nicht so eine klassische Volksheilige, die es ja auch gibt, sondern eher intellektuell. Aber was ich auch immer an ihr so faszinierend fand, dass sie auf einer Seite so total intelligent ist, aber auf der anderen Seite auch so menschlich, nach allem, was ich gelesen habe. Also es gibt auch so ganz viele Briefe von ihr und wie so Tagebucheinträge, wo ich sie so total irgendwie auch als einen sehr empathischen Menschen und irgendwie auch jemand, der Nächstenliebe so sehr gelebt hat, wirklich erlebt habe. Also so in dieser Kombi irgendwie sehr faszinierend. Also da gibt es, glaube ich, ganz viele Themen, wo man anknüpfen kann in ihrer Biografie. Genau.
Damit wären wir ja auch schon direkt beim Thema. Das heißt, kann jetzt auch richtig losgehen. Ich habe ja am Anfang schon ein bisschen was über dich erzählt. Also starten wir doch mal einfach damit. Wie bist du dazu gekommen, katholische Theologie zu studieren?
Okay, dann hole ich jetzt mal ein bisschen aus. Ich hoffe nicht zu arg, du bremst dich sonst wieder ein. Also zunächst mal bin ich so sehr klassisch katholisch sozialisiert, würde ich sagen. Also in der Kirchengemeinde bei mir im Heimatort irgendwie integriert gewesen über als Kind schon über Krippenspiel und Sternsinger und dann eben Ministrantin geworden. Und das war da immer so mein Hauptengagement, also später dann auch in der Leitungsrunde. Und das hat mir total viel Spaß gemacht. Also so die Arbeit in Anführungszeichen mit Kindern und Jugendlichen und dann eben auch mit Organisieren von Gruppenstunden und dieser Romwallfahrt, die es da für die Ministranten alle 4 Jahre gibt. Da war ich ein paar Mal dabei. Und genau, das hat mir einfach Spaß gemacht.
Kurze Zwischenfrage, welche Rolle hattest du beim Krippenspiel?
Ich war Maria.
Ich war Josef damals, weil ich hatte da kurze Haare.
Ah, du meinst, deshalb hast du die Rolle bekommen?
Ja.
Wirklich?
Ja, doch, ja, weil eine andere Mitschülerin, die sich auch für die Hauptrollen interessiert hatte, hatte damals längere Haare als ich. Deswegen war ich Josef.
Okay. Ja, bei mir ist ganz spannend. Ich wollte gar nicht Maria sein. Ich war eher traurig, als ich diese Rolle bekommen habe. Obwohl man ja jetzt vielleicht sagen könnte, Mensch, ist doch so eine wichtige und coole Rolle. Aber ich wollte eigentlich lieber einer von diesen, also es gab noch zwei Erzähler, die quasi eigentlich den größten Redeanteil hatten. Und eigentlich wollte ich voll gerne eine von den beiden sein. Aber ja, Maria war auch okay.
Also Entschuldigung für diese kurze, aber wichtige Unterbrechung. Also genau, du warst Ministrantin und dann die Romwallfahrten.
Genau. Wie gesagt, das war so das Hauptengagement, was ich hatte in der Gemeinde. Und ich muss sagen, ich habe aber jetzt ansonsten nicht so wahnsinnig viel über Glaube reflektiert. Das hat jetzt auch in meiner Familie nicht so eine Riesenrolle gespielt, dass wir da irgendwie viel gebetet hätten zu Hause oder so vom Elternhaus her. Ich würde sagen, ich habe da schon irgendwie so eine Prägung einfach mitbekommen, weil man ja als Ministrantin natürlich auch nah am Gottesdienst und an der Liturgie irgendwie dran ist. Also dass ich dadurch schon so eine gewisse Prägung und irgendwie auch Beheimatung in diesem Katholischen irgendwie bekommen habe. Und ich glaube schon auch so eine gewisse Faszination hatte für diese Institution, muss ich schon auch sagen. So gerade eben aus diesem liturgischen her, mit diesen ganzen Traditionen. Und ich meine, es ist ja auch im Endeffekt eine Institution, die quasi seit 2000 Jahren besteht. Das muss man ja irgendwie auch erstmal schaffen oder anerkennen zumindest. Genau. Natürlich würde ich sagen, ist da auch ein Einfluss von vielen Menschen, wo ich mich irgendwie wohlgefühlt habe in der Gemeinde, die ich irgendwie wertgeschätzt habe. Zum Beispiel auch, fällt mir gerade ein, mein Geschichts- und Rallye-Lehrer, der war zum Beispiel auch so eine Person, die ich so, ja, einfach mochte, die, wo viel irgendwie hängen geblieben ist, auch von dem, was er mir beigebracht hat. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ich jetzt schon weiter Richtung Theologiestudium denke, das ist ja so ein sehr breites Studium, also da fallen super viele Disziplinen unten drunter, dann würde ich sagen, so geschichtlich, habe ich ja vorhin schon gesagt, bin ich sehr interessiert. Also so dieses Thema Kirchengeschichte hat mich schon immer interessiert. Und das zweite Thema sind so ethisch-moralische Fragen, also alles, wo es so auch so Richtung Gerechtigkeitsfragen geht. Ich würde sagen, das sind so die zwei Disziplinen innerhalb der Theologie, die mich so am meisten interessiert haben. Genau, also wie gesagt, diese Prägung hat eine Rolle gespielt aus der Gemeinde und dann halt einfach ein Interesse an dem Fach so. Und dann habe ich erst einen kleinen Umweg gemacht über ein Kultur- und Wirtschaftsstudium und habe mich dann dazu entschieden, eben nach Freiburg zu kommen und da Theologie zu studieren. Genau.
Und bist du jetzt auch gerade in der Kirche noch aktiv?
Tatsächlich mittlerweile nicht mehr so in dem Maße, wie ich es in meiner Heimatgemeinde war. Vielleicht liegt es auch daran, dass halt Ministrant sein ist dann doch meistens ab einem bestimmten Alter hören dann die meisten auf. Das glaube ich bei anderen Jugendverbänden ein bisschen anders, dass man da eher noch eine längere Zeit irgendwie drin bleibt und aktiv bleibt. Ich gehe noch ab und an mal in den Gottesdienst, aber das ist auch kein Vergleich mehr zu früher. Und stimmt, ich bin mittlerweile Mitglied bei Pax Christi. Das ist ein ganz kleiner katholischer Verband und der ist quasi die katholische Friedensbewegung, aber auch eher passives als aktives Mitglied. Genau. Und das ist auch schon immer so ein Thema, wo ich mir Gedanken drüber mache. Ich glaube, es hat viel auch damit zu tun, dass ich gerade mit der Institution mittlerweile so sehr am Hadern bin und da noch so ein bisschen auch meinen Platz am Suchen bin, so. Ich glaube, es müsste, wenn dann schon eher was so, was kirchenpolitisch Aktivistisches sein, so in die Richtung. Aber da bin ich einfach immer noch am Überlegen, so will ich meine Energie irgendwie in diese Themen reingeben, die ja dann doch auch sehr, sehr anstrengend sein können und ja auch Energie ziehen und man sich da mit so einigem konfrontieren muss, auch an Strukturen der katholischen Kirche, wo ich mir einfach noch nicht sicher bin, ob ich es will oder nicht. Genau. Vielleicht kommen wir ja da auch noch ein bisschen mehr drauf zu sprechen später.
Ich glaube tatsächlich ja. Du hast gerade schon die Friedensbewegung angesprochen und das hat ja auch dein Master in Friedenspädagogik, hat er ja thematisch auch damit zu tun. Und deshalb jetzt die Frage, was hat denn die Kirche mit Friedensarbeit zu tun?
Also wenn ich das jetzt beantworten müsste, so was hat Christentum oder der christliche Glaube damit zu tun, dann würde ich sagen ganz, ganz viel. Die Kirche, würde ich sagen, die sollte auch ganz, ganz viel damit zu tun haben. Aber da denke ich, ist manchmal auch noch ein bisschen Luft nach oben oder dem Thema Frieden könnte da manchmal ein bisschen mehr Raum oder eine größere Relevanz irgendwie zugesprochen werden. Ja, aber eben beim Christentum an sich ist ja schon, würde ich sagen, vor allem im Neuen Testament und so mit dem, was Jesus tut und was Jesus sagt, steckt da ganz, ganz viel drin, was quasi auf Frieden hindeutet. So ganz prominent ist ja irgendwie in der Bergpredigt so die Seligpreisungen, selig die Frieden stiften oder diese eine Aussage, die ja so sehr radikal ist, so wenn einer die auf die linke Wange haut, dann halt ihm irgendwie auch noch die rechte hin, also was so sehr stark auf Gewaltlosigkeit einfach hindeutet. Und auch im Prinzip, dass Jesus sich, finde ich, schon auch sehr viel für Gerechtigkeit am Ende einsetzt, was für mich ganz, ganz viel mit Frieden am Ende zu tun hat. Also, dass es ja eben nicht nur darum geht, so wir haben jetzt irgendwie keinen Krieg, sondern auch noch darum, so wie können wir Leben wirklich so gestalten, dass es eben gerecht zugeht und dass die Menschen irgendwie zufrieden sind. Also, dass Frieden nicht nur bedeutet, wir haben keinen Krieg, sondern dass es um viel mehr geht.
Genau. Im Gottesdienst wünscht man sich doch auch Friede sei mit dir, oder?
Ja, stimmt.
Gerade
da gibt es auch diesen Friedensgruß. Ja, also doch, Friede, ich glaube auch als Wort findet man schon viel. So diese Friedensbotschaft ist eigentlich schon auch eine wichtige. Genau.
Ich erlebe dich ja auch immer als kritisch gegenüber diesen Strukturen. Du hast ja auch gerade gesagt, dass du mit der Institution Kirche immer mal wieder am Hadern bist. Warum bist du trotzdem Teil dessen?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage und die frage ich mich auch öfter mal. Also, warum bin ich irgendwie noch immer irgendwie Teil, obwohl ich irgendwie so viel zu kritisieren habe? Also vor allem kritisiere ich eben diese hierarchische Struktur einerseits, die eben nicht demokratisch ist und andererseits halt vor allem, dass halt Frauen massiv diskriminiert werden und auch queere Menschen so. Also das sind, würde ich sagen, so meine Hauptkritikpunkte, wo ich auch manchmal so irgendwie die Hoffnungslosigkeit da schon irgendwie leider auch viel Raum kriegt, weil ich denke, das sind Themen, die halt schon so seit Jahrzehnten auf dem Tisch liegen und ja, es passiert ein bisschen was, aber halt wirklich immer nur so in Minischritten und es dauert einfach so, so lang. Und wo ich schon auch denke, ja, wenn ich einerseits mit dieser Kirchensteuer, die man als Mitglied zahlt, unterstützt man schon eben auch dieses diskriminierende System. So dessen, glaube ich, sollte man sich bewusst sein. Und andererseits, glaube ich, aber wenn man was verändern will, dann schafft man es nur innerhalb des Systems, also als Teil des Systems. Weil ich glaube, Kritik von außerhalb, die prallt irgendwie noch viel mehr ab. Also von daher sehe ich das, wenn es eine Chance gibt, dann ist das die Chance irgendwie von innerhalb. Und dann gibt es natürlich auch noch, oder ist auch für mich noch ein Argument, so ich will auch diese Kirche, die ich ja auch im Kleinen in meiner Gemeinde als positiv erlebt habe, oder die ganzen zum Beispiel Kinder- und Jugendverbände, finde ich, machen eine super Arbeit. So, und das ist ja eben auch katholisch. Oder ich habe eben in verschiedensten Kontexten viele Menschen kennengelernt, bei denen ich gesagt habe, okay, und die sind auch katholisch. Dass ich auch denke, also ich will die Kirche eben dann auch nicht diesen radikalen, erzkonservativen, fundamentalistischen, wie auch immer, solchen Menschen will ich die Kirche eben auch nicht überlassen. Also das ist schon auch immer noch so ein Teil, der da dabei ist, aber es ist auf jeden Fall nicht einfach. Und es ist, glaube ich, schon immer so ein Ringen mit mir dann auch, was, denke ich, viele auch kennen, die da ja irgendwie ähnlich drauf sind und sich solche Veränderungen wünschen, ja.
Wie erlebst du denn als Frau die Strukturen in der Kirche, die du eben auch als problematisch bezeichnet hast?
Ja, schon schwierig mittlerweile. Also ich muss sagen, so als Jugendliche habe ich mir da kaum Gedanken drüber gemacht, weil ich auch nie das Berufsziel hatte, tatsächlich irgendwie zu sagen, ich gehe später mal in die Gemeinde und arbeite in der Gemeinde. Und ich glaube, das hat es mir ein Stück weit leichter gemacht, weil ich gesagt habe, okay, ich will ja gar keine Seelsorgerin werden. Ich glaube, wenn man den Wunsch hat, dann kommt man schon schneller drauf, ah, ups, aber Priesterin kann ich nicht werden. Und das ist ja dann auch mit gewissen noch solchen Privilegien verbunden, dass man ja eben keinem Gottesdienst oder einem Gottesdienst kann man schon vorstehen, aber eben keiner heiligen Messe, keiner Eucharistiefeier. Also es gibt eben bestimmte Sachen, die man einfach nicht machen kann, weil man eine Frau ist. Und deswegen war das für mich eine längere Zeit, also so im Gemeindeleben ist mir das nicht so extrem aufgefallen. Da war das für mich so, ja, ist okay irgendwie. Und im Theologiestudium dann auch, wenn man sich eben näher damit beschäftigt und erfährt, so was diese Institution sagt und was auch schwarz auf weiß meinetwegen im Kirchenrecht zum Beispiel steht, also da steht diese Diskriminierung halt einfach schwarz auf weiß, dann ist es dann doch nochmal was anderes gewesen. Ja, also von daher ist es schon auch was auf jeden Fall, was mich wütend macht und das halt oft dann irgendwie auch Kritik oder auch selbst eine gute theologische Argumentation, weil das sind ja oft diese Argumente, die da fallen, irgendwie, ja, Jesus war ein Mann und Jesus hat aber nur Männer zu Jüngern gemacht und so, das sind halt alles so einfach Argumente, die man leicht entkräften kann, aber es bringt halt einfach oft nichts. Also gerade in der, ganz oben in der Institution in Rom prallt es halt irgendwie ab, auch was die wissenschaftliche Theologie zu sagen hat. Ja, und das ist schon schwierig, irgendwie damit umzugehen für mich.
Hast du eine Idee, woran es liegen könnte? Also haben da Leute irgendwie Angst, dass sich diese Machtstrukturen, die ihnen ja auch gewisse Privilegien irgendwie geben, dass die dadurch aufgebrochen werden, indem man Frauen in der Kirche mehr Raum geben würde? Oder haben die einfach Angst vor Veränderung?
Ja, ich glaube, wahrscheinlich kann man da ganz viele Argumente aufzählen, aber ich würde sagen, tatsächlich das, was du genannt hast, sind so die Hauptgründe, so dass man halt auch irgendwie gerne in dieser Machtposition, die man hat, dass man da gerne bleiben möchte und die nicht teilen will. Wobei ich mich fragen würde, was diese Menschen eigentlich verlieren würden, wenn sie die teilen würden. Aber also ich will nicht ausschließen, dass es nicht auch Menschen gibt, die das wirklich genauso glauben, dass das nur Männer dazu, wie auch immer, berufen oder wie man es nennen will, sind. Aber letztendlich würde ich sagen, ist das Macht der Hauptgrund auf jeden Fall.
Und also du machst ja auch immer so, also was heißt ein bisschen diese Trennung auf, aber auch so Glaube, vielleicht auch unabhängig von der Kirche. Und können denn Feminismus und der Glaube an sich irgendwie vereint werden? Oder gibt es auch in der Kirche irgendwelche Bestrebungen einfach, um einfach Frauen irgendwie mehr Raum zu geben? Oder sich für Frauen einzusetzen?
Ja. Also es gibt auf jeden Fall auch feministische Theologie explizit oder mittlerweile auch queer-feministische Theologie als Strömung, wo man eben auch zum Beispiel Bibel, also nicht nur, aber Bibeltexte jetzt beispielsweise irgendwie kritisch anschaut und schaut, naja, aus welcher Perspektive, also den Kontext halt auch zu beachten, so wann wurde das geschrieben, in welcher Zeit, auch historisch, soziopolitisch, an welchen Interessentenkreis wurde das geschrieben und das genau kritisch zu betrachten und dann auch zu merken, okay, da haben wir halt irgendwie auch schon patriarchale Strukturen und das so ein bisschen da kritischer drauf zu schauen und halt zu sagen, okay, beispielsweise die Bibel ist halt auch eine Quelle, die halt zu einer bestimmten Zeit für bestimmte Menschen geschrieben wurde, das in den Kontext zu stellen und da halt kritisch mit umzugehen oder dann eben dafür bestimmte Frauen in der Bibel ein bisschen genauer anzuschauen und das vielleicht ein bisschen anders jetzt zu interpretieren in der Zeit, in der wir heute leben. Und so kann man das im Prinzip mit allen theologischen Disziplinen, würde ich, oder mit vielen, würde ich sagen, machen. Also ja, diese Strömung gibt es auf jeden Fall in der Theologie. Es ist halt nicht so wirklich die vorherrschende. Genauso wie es auch eine Theologie der Befreiung gibt, wo man sagt, man geht in den Kontext rein von den Menschen, die irgendwie arm und unterdrückt und entrechtet sind und macht Theologie aus deren Perspektive. Es ist halt nicht, leider nicht das Vorherrschende. Aber genau, das gibt es auf jeden Fall. Und es gibt ja eben auch die KfD beispielsweise, die der Frauenverband in der katholischen Kirche ist oder Maria 2.0 ist ja so eine relativ prominente Bewegung, die da Veränderungen so in die Richtung fordert, wie ich mir die auch wünschen würde.
Was wären das denn für Veränderungen? Also was fordern die?
Die fordern, soweit ich weiß, also ich habe es jetzt nicht nachgelesen, gerade aktuell, aber die fordern auch demokratische Strukturen, also dass Ämter gewählt werden eben und nicht einfach von irgendjemandem berufen werden und natürlich auch eine Gleichberechtigung der Frau, also dass die Frauen eben auch zu diesen Ämtern Zugang haben, die letztendlich auch diese Machtpositionen ja bedeuten. Genau, weil davon sind Frauen ja eben, weil sie nicht geweiht werden zu Priestern und dann eben auch keine Bischöfe werden können, sind die ja eben ausgeschlossen. Es sind bestimmt noch mehr, wahrscheinlich auch noch das ganze Missbrauchsthema, dass das eine andere Art der Aufarbeitung erfährt. Das ist dann nochmal ein ganz großes Fass, was wir da jetzt öffnen könnten, dass das viel transparenter geschieht und von außen und so weiter. Ich glaube, das ist auch noch ein großer Punkt. Ja, das sind jetzt mal so die Hauptpunkte, die mir einfallen gerade.
Und wenn du so ein bisschen in die Zukunft blickst, was müsste sich deiner Meinung nach ändern, damit Frauen gleichberechtigt an der Kirche irgendwie teilhaben können und damit die Kirche vielleicht auch eine Zukunft hat?
Ja, also ich würde sagen, es sind im Wesentlichen schon die Punkte, die ich auch schon so ein bisschen angesprochen habe, dass wir demokratische Strukturen erstmal hinbekommen, dass es nicht alles so streng hierarchisch von oben runter. Also im Prinzip ist die Institution ja so aufgebaut, dass der Papst wie so ein absoluter Monarch oben an der Spitze sitzt und dass der auch alles über so einen gewissen Gehorsam im Prinzip funktioniert, dann die ganzen Ebenen runter, quasi dann die Bischöfe und dann am Ende die Priester. Also dass man das einfach aufbricht und dann natürlich das Ganze auch geschlechtergerecht gestaltet und den Zugang eben auch Frauen ermöglicht zu all diesen Ämtern. Es gibt ja unter dem Priester auch noch den Diakon. Auch das können Frauen eben auch noch nicht, hoffentlich. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, würde ich sagen. Und ich würde es auch nochmal erweitern, eben um diese queere Perspektive. Also das ist ja auch in der katholischen Lehre so, dass das halt immer noch so binär gedacht ist. Also es gibt eben nur Mann und Frau und dazwischen gibt es auch nichts. Also das ist ja auch für ganz viele Menschen ganz schwierig. Oder was ich auch noch, fällt mir gerade ein, auch noch gar nicht erwähnt habe, ist das Thema Homosexualität. Das ist ja auch ein ganz, ganz schwieriges, was ja irgendwie als, ich weiß nicht, ob es immer noch offiziell irgendwie als Krankheit irgendwie bezeichnet wird. Also es ist komplett absurd. Genau, dass sich da die offizielle Haltung auf jeden Fall dazu verändert und dass man so halt einfach auch einen Raum schafft, wo einfach keine Diskriminierung mehr da ist gegenüber all diesen Menschen, aber eben dann eben auch dann keine Angst mehr da sein muss, dass man eben, weil es gibt ganz viele queere Menschen und homosexuelle Menschen, die auch sich, glaube ich, nicht so richtig trauen, damit einfach offen umzugehen und für die das, glaube ich, ganz schwierig ist, dass auch in den letzten Jahren, da gab es ja auch eine Doku, fällt mir gerade der Name nicht ein.
Die war von der ARD.
Genau. Mhm. Ja. Genau, das fällt mir gerade. Out in Church. Genau. Also Gott sei Dank tut sich was, aber es ist trotzdem was so von offizieller Seite, ist da noch ganz viel zu tun. Und ich habe das Gefühl, da haben wir schon in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum schon irgendwie ein Stück weit auch so eine Vorreiterrolle, dass bei uns jetzt sich die Menschen viel mehr trauen, das auch offen auszusprechen und in anderen Ländern diese Themen genauso da sind, die Frauenthemen, Homosexualität, Queer und so weiter, aber die Kirche da wahrscheinlich in der Gesellschaft nochmal eine andere Rolle irgendwie noch einnimmt, sodass die sich nicht so richtig, also noch nicht vielleicht trauen, diese Themen ganz offen anzusprechen. Von daher, ja, braucht es, glaube ich, echt noch ein bisschen Zeit oder eine Möglichkeit wäre vielleicht schon auch, dass man sagt, man, weil die katholische Kirche als Institution natürlich schon auch so zentral von Rom aus quasi regiert wird und dass man sagt, man lässt auch einzelne Teilkirchen, sage ich jetzt mal, oder einzelne Weltregionen auf der Welt, lässt man auch für sich entscheiden und bestimmte Schritte schon gehen. Das ist halt auch, wird ja auch oft so als Argument benutzt, dass so gesagt wird, ja, also wir können ja jetzt hier was ändern für Homosexuelle, aber in Afrika oder in Asien können wir das so nicht machen, weil die haben ganz andere Themen so. Aber ich finde, das wäre schon auch eine Möglichkeit, dass man einfach sagt, okay, dann macht man es halt nicht zentral für die ganze Welt, sondern schaut, was ist gerade Thema an einzelnen Orten in der Welt und lässt halt auch zu, dass es dann ein Stück weit unterschiedlich wird. Ja, das ist auf jeden Fall auch immer so ein bisschen so eine Problematik mit der Weltkirche.
Ja, dass man vielleicht einfach mehr auf die Menschen und ihre Bedürfnisse oder ihre Lebensrealität eingeht, um einfach auch mehr auf die Menschen eingehen zu können. Also dass sie sich überhaupt noch mit den Themen oder mit den Inhalten, die vielleicht auch in den Gottesdiensten stattfinden, einfach ja, auch mehr verbinden können.
Total.
Weil die Leute, die suchen ja was, die ja, brauchen was, die suchen den Zusammenhalt. Und das funktioniert, also meiner Meinung nach, natürlich nur, wenn die Lebensrealitäten irgendwie übereinstimmen und ja, man damit überhaupt irgendwie connecten kann.
Genau. Ja, total.
Auch das, für junge Leute natürlich.
Ja, genau. Also, stimmt schon. Und das fängt ja auch irgendwie bei der Sprache irgendwie dann schon an im Gottesdienst. Bei den Themen natürlich sowieso auch. Aber die Sprache spielt da dann auch nochmal eine Rolle, dass man sich einfach irgendwie abgeholt vielleicht fühlt und merkt so, okay, das hat jetzt irgendwie was auch mit mir und meinem Leben irgendwie zu tun. Ja, ich glaube, das ist ein ganz großer Schlüssel. Ja, stimmt. Das würde ich auf jeden Fall auch dazu zählen, zu meiner Vision, wie Kirche sein soll. Also genau, auf jeden Fall ein Raum, wo jeder willkommen ist, wo keiner irgendwie Angst haben muss, dass er irgendwie nicht richtig ist, so wie er ist. Das ist, glaube ich, ein großer Punkt. Und ja, wo man versucht, miteinander menschlich irgendwie gut umzugehen. So. Also so ganz banal irgendwie mit dem Thema oder dem Wort Nächstenliebe formuliert. Aber ich habe so das Gefühl, das ist eigentlich so fast mein Hauptanspruch irgendwie, den ich da habe. So. Also
ja, dass man alle irgendwie so annimmt, wie sie kommen.
Ja.
Wie man es ja auch immer sagt.
Ja, total.
Ich finde es super spannend, was du alles zu erzählen hast. Und ich glaube, wir könnten da auch noch mal richtig lange jetzt drüber sprechen. Aber ich glaube, ich würde jetzt mal hier einen Cut machen. Und vielleicht können wir auch einige Denkanstöße im Nachhinein noch irgendwie weiterverfolgen. Jetzt geht's irgendwie zu ein bisschen funny Teil auch. Ich habe dich ja im Vorhinein gebeten, mir zwei Songs mitzubringen, weil es zu diesem Podcast auch eine Playlist gibt mit dem wundervollen Namen Püppis Klangpalette, Perlen, Beats und Perspektiven. Da wieder das Wort Perspektiven. Welche zwei Songs hast du uns heute mitgebracht? Was haust du jetzt gleich auf die Klangpalette?
Also der erste Song, der war relativ einfach, der ist mir relativ schnell eingefallen, weil wir ja jetzt auch ein bisschen über Frieden gesprochen haben und ich ja auch diesen Master gerade studiere, Friedenspädagogik, habe ich mir ausgesucht von KIZ Frieden. Ist ja auch relativ aktuell, das Lied, und ich finde den Text super, also so ein bisschen gesellschaftskritisch, aber auch insgesamt so von der Melodie her, vom Beat, kann ich nur empfehlen. Und das zweite Lied ist mir ein bisschen schwer gefallen auszusuchen. Hab erst überlegt, ob ich irgendwas aus den Nullerjahren nehmen soll, weil ich das gerade wieder total viel höre, so den Sound der Kindheit.
Der Jugend.
Ja, genau. Und mich da so sehr dran erfreue. Aber habe mich dann doch noch umentschieden. Und zwar so ein bisschen Lokalpatriotismus kommt da jetzt mit rein. Ist das ein Lied von Gringo Meier? Das ist ein Sänger aus meiner Heimatstadt Ludwigshafen und der macht Musik auf Dialekt, also auf Pfälzisch. Ist so ein bisschen derb auch, aber ich freue mich immer, wenn ich so meinen Heimatdialekt mal wieder höre. Und es gibt viele gute Lieder von ihm, aber ich mache jetzt mal auf die Playlist Oh Yeses. Stimmt, das knüpft.
Oh,
hat eigentlich hat nicht so viel mit Theologie zu tun oder mit Religion, das Lied, aber vom Titel her passt es auch.
Wunderbar, da dürfen alle Lieder kommen und sein, wie sie wollen, ob Lieblingslieder sind, passend zum Thema oder einfach irgendwelche Neuentdeckungen. Also vielen Dank, hört auf jeden Fall in die Playlist rein. Liebe Isabel, vielen Dank dir, dass du meine Gesprächspartnerin für den Podcast heute warst. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Vielen Dank. Mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Und danke auch für die gute Moderation.
Dankeschön. Das Lob nehme ich auch gerne entgegen. Wir machen das Ende hier immer so ein bisschen wie bei der Tagesschau. Das heißt, wir reden jetzt einfach weiter und ich werde dann Notiz an den Schnitt hier eine Musik einblenden, die langsam lauter wird und wir werden immer leiser. Das heißt, du musst jetzt ein Thema anfangen und darüber reden wir jetzt.
Okay.
Zum Beispiel Pasta, was wir vorher hatten.
Zum Beispiel Pasta. Oh ja, meine Lieblingspasta hatten wir vorhin schon. Ich bin ja eigentlich mittlerweile vegetarisch, aber ich finde schon Carbonara ist schon immer noch geil. Also wenn ich im Urlaub in Italien bin, dann werde ich doch wieder zur Fleischesserin. Hast du eine Lieblingspasta?
Ich glaube so, okay, Moment, jetzt bitte alle, die irgendwie Italienisch hatten, weghören. Aglio e olio. Oder wie auch immer man das ausspricht, finde ich auch immer. Also basic, aber sehr, sehr lecker.
Das war Hey Pippi. Mit mir, Laura Scherer. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
der Radiopodcast Hey Pippi zum Thema Kirche von Laura Scherer. Hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6. In der zweiten Folge ist Rebecca zu Gast. Sie hat sich schon in vielen Sportarten ausprobiert, jedoch nie den einen Sport für sich gefunden. Ende 2022 begann sie schließlich mit Pole Dance. Ihm gilt nun ihre ganze Leidenschaft. Der nun folgende Radiopodcast von Laura Scherer hat den Titel Pole Dance. Mit Rebecca spricht sie über die etwas in Verruf geratene Sportart. Es geht auch um die unbekannten Seiten dieses körperbetonten Sportes.
Jetzt kommt Hey Pippi. Ich bin Laura Scherer und in diesem Podcast spreche ich mit Frauen übers Frausein. Sie alle haben spezielle Hobbys, außergewöhnliche Interessen oder eine spannende Lebensgeschichte. Von Pole Dance bis zum Studium der katholischen Theologie, von Endometriose bis zum deutschen Pass. Wo gibt es Hürden und wo kann ich mich in meinem Frausein besonders ausleben? Das alles und noch viel mehr bespreche ich mit meinen Gästinnen. Denn Feminismus ist vielseitig und genauso vielseitig ist auch dieser Podcast. Hey Pippis, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Hey Pippi, dem Hörerlebnis mit feministischem Twist. Heute begeben wir uns an die Pole Dance Stange. Ich habe eine besondere Frau zu Gast, Rebecca, Spitzname Becky. Sie ist leidenschaftliche Pole Dancerin und gibt uns einen Einblick in die Welt dieser Sportart. Freut euch auf eine spannende Unterhaltung und lasst uns gemeinsam in Rebeccas Welt eintauchen.
Hallo Becky, schön, dass du heute da bist.
Hallo.
Bevor wir gleich mit dem Thema starten, warum du heute hier bist, machen wir mal Püppis Persönlichkeitsquiz.
Okay.
Das ist einfach dafür da, dass die Leute ein bisschen was über dich erfahren. Und ich werde dir jetzt 6 Entweder-Oder-Fragen stellen und du beantwortest mir sie.
Okay.
Sollen wir starten?
Let's go.
Let's go. Kochen oder Essen bestellen?
Gern kochen mit Freunden oder dem Partner oder so.
Mhm, das klingt gut. Filmabend oder Party?
Tatsächlich momentan mehr Party.
Das klingt auch gut. Dann jetzt mal bezogen auf dein Hobby, Spins oder statische Figuren?
Definitiv statisch. Also wenn ich zu viele Spins mache, wird mir irgendwann auch schlecht.
Das wäre nicht gut. Berge oder Meer?
Ich glaube, mein Herz wird immer ein bisschen mehr fürs Meer schlagen, auch wenn ich die Berge auch super gerne habe.
Süßes oder eher salziges?
Süß. All the way.
All the way süß. Lieblingssüßigkeit?
Schokolade. Also ganz klassisch.
Mhm, finde ich gut. Hund oder Katze?
Beides. Da würde ich mich nie entscheiden wollen.
Und wenn du dich entscheiden müsstest?
Nee, ich lasse
es. Okay, gut, dann nicht. Yes, und zum Schluss noch eine offene Frage. Was ist deine Lieblingspose, also beim Pole Dance?
Also grundsätzlich mag ich alles, was über Kopf ist. Also ich mag das einfach und ich bin nicht so gut mit Namen, was Pole Dance Figuren angeht. Ich vergesse die regelmäßig und weiß auch ganz oft nicht, dass ich Figuren schon mal gemacht habe, wenn ich nur den Namen höre. Aber ja, sobald ich über Kopf bin, fühle ich mich total wohl.
Ja, klingt.
Meine Welt steht gern
ja.
Kopf.
So okay. Wenn man das Chaos liebt, dann ist, glaube ich, im Leben auch nicht schlecht. Yes, und damit wären wir ja eigentlich schon direkt beim Thema, nämlich Pole Dance. Und ich würde sagen, jetzt steigen wir richtig ein, oder?
Alles klar.
Perfekt. Also Becky, erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich. Wie kamst du zum Pole Dance und was bedeutet dieser Sport für dich?
Also ich habe in meinem Leben eigentlich schon relativ viele Sportarten ausprobiert. Das ging von Turnen über Judo oder Tanzen und bin aber nie irgendwo wirklich länger hängen geblieben als vielleicht mal ein Jahr oder zwei oder sowas. Und bin immer wieder ausgestiegen und habe damit aufgehört. Und eigentlich war ich auf der Suche nach meiner Sportart und habe dann 2020 mit Luftakrobatik angefangen. Ich habe ein bisschen gegoogelt, was gibt's in meiner Stadt so, und habe das dann gefunden und das klang super spannend. Im Endeffekt ging es darum, oder Luftakrobatik heißt, das sind Tücher oder Ringe, die von der Decke hängen und da dann eben ja akrobatische Figuren drin machen. Eigentlich kann man sich es vorstellen wie beim Turnen, nur eben mit einem spezielleren Gerät sozusagen. Und damit habe ich angefangen und habe das auch ein halbes Jahr gemacht und bin tatsächlich irgendwie ein bisschen hängen geblieben. Und dann musste ich aber umziehen, weil ich meinen Master gemacht habe und bin in eine andere Stadt gekommen. Und da gab es sowas nicht. Zumindest habe ich es im ersten Moment nicht gesehen, als ich mal mich kurz damit auseinandergesetzt habe. Habe aber dann ein Pole Dance Studio gefunden, was Aerial Hoop anbietet, also diese Luftakrobatik im Ring sozusagen. Und dann dachte ich, okay, dann probiere ich das einfach mal ein bisschen weiter aus und habe dann aber festgestellt, dass die Kurse nur am Samstag stattfinden oder am Wochenende. Und das war bei mir immer ein bisschen schwierig und habe dann gedacht, na gut, dann mache ich Pole Dance vielleicht so ein bisschen als Ergänzung zu dem Training. Mhm. Bin dann da aber komplett hängen geblieben und habe dann für mich festgestellt, dass Pole Dance eigentlich auch eine Sportart ist, die mir super viel Spaß macht. Und ja, im Endeffekt ist es dann doch auch mein Sport geworden und bin dann gar nicht mehr so zurück zur Luftakrobatik, sondern wirklich beim Pole Dance hängen geblieben.
Ja, cool. Das heißt, über viele verschiedene Ecken dann irgendwo da gelandet,
genau, was
einem irgendwie Spaß macht und Glück bringt.
Richtig.
Und du machst ja jetzt schon länger Pole Dance. Seit wann machst du das jetzt?
Ja, also es ist ein bisschen schwer zu sagen. Also mit Luftakrobatik, wie gesagt, 2020 angefangen und mit Pole Dance dann so 2021. Aber wirklich regelmäßig habe ich es auch erst Ende 21, 22 gemacht. Also bis ich da mal so ein bisschen drin war, hat es auch ein bisschen gedauert.
Und wenn du jetzt so ein bisschen in dich reinfühlst, hat sich dein Körperbild oder deine Selbstwahrnehmung durch Pole Dance irgendwie verändert? Also hat es irgendwelche positiven Auswirkungen auf dein persönliches Wohlbefinden oder warum gibt dir dieser Sport so viel?
Also hätte es keine positiven Auswirkungen, wäre ich wahrscheinlich auch nicht so lange dran geblieben. Im Endeffekt habe ich mich, glaube ich, noch nie so stark gefühlt. Also, dass man einfach so viel Kraft hat, das war mir irgendwo neu, weil ich auch viele Sportarten ja nicht lange genug gemacht habe, um da irgendwelche Erfolge zu sehen. Das heißt, es ist auch der erste Sport, in dem ich eigentlich erste Fortschritte gesehen habe, in dem ich mich weiterentwickeln konnte. Und ja, da bin ich eigentlich deswegen auch so ein bisschen stolz auf mich und meinen Körper, was der so leisten kann. Und habe auch gemerkt, wie stark mein Körper sein kann, wenn man regelmäßig dranbleibt. Und diese Fortschritte, die geben einem unglaublich viel. Also sowohl was den Körper angeht und auch die Körperwahrnehmung, dass man merkt, okay, man hat mehr Spannung oder man nimmt einfach die kleinsten Bewegungen ganz anders wahr, weil die schon sehr viel verändern können. Oder eben auch einfach, dass man diese Stärke hat, die man vorher nicht hatte und auf einmal sich auf seinen Körper verlassen kann und weiß, okay, ich habe mich, ich kann mich halten. Und das gibt einem natürlich auch unglaublich viel zurück irgendwo.
Cool. Ja, ich finde auch, also bei mir zum Beispiel war das so in der Schulzeit, dass ich immer dachte, ich bin super unsportlich, weil halt man zum Beispiel im Schulunterricht macht man Basketball, Volleyball, also einfach so ein paar sehr begrenzte Sportarten. Ja. Und ich war in keiner von denen wirklich gut und es hat mich immer mega frustriert und dachte deswegen, okay, ich bin super unsportlich. Und dann habe ich irgendwann Yoga gemacht zum Beispiel und da hatte ich dann so das Gefühl, ich bin da gut drin oder beziehungsweise ich fühle mich da einfach gut dabei. So. Und das ist ein ganz anderes Gefühl und das ist auch so ein Glücksgefühl, wenn man das für sich irgendwie entdeckt hat.
Total. Also bei mir war das eigentlich ähnlich, jetzt wo du auch Schulsport ansprichst. Also ich war da auch mit eher so im unteren Feld, würde ich mal sagen. Was auch völlig fein ist, gerade so Ballsportarten haben mir noch nie irgendwas gegeben und da war ich auch nie gut drin und das ist auch völlig in Ordnung, da dürfen gerne andere glänzen dann. Aber auch ich dachte dann so, ja, nee, ich bin einfach nicht sportlich genug und habe dann, als ich Pole Dance für mich entdeckt habe, gemerkt, ah, okay, ich kann was, ich bin sogar gar nicht mal so unflexibel. Also das ging dann auch auf einmal richtig gut, dass ich Dinge hinbekommen habe, die andere dann vielleicht auch am Anfang noch nicht hinbekommen haben. Natürlich habe ich da auch Defizite und bin nicht die Beste, das ist klar, aber ich habe gemerkt, okay, die Sportart fällt mir grundsätzlich leichter. Das meine ich mit meine Sportart finden, die Sportart, die mir Spaß macht und in der ich vielleicht auch gut bin oder gut sein kann, wenn ich möchte.
Ja, vor allem, wenn man auch die Videos, die du ja manchmal auf Instagram hochlädst, von deinen Pole Dance Sessions anschaut, dann denke ich immer, boah, du bist krass sportlich. Also du kannst es halt wirklich richtig gut und du hast ja super Kraft, die muss man ja dazu auch haben. Deswegen finde ich es mega spannend, dass du zum Beispiel in der Schulzeit die gleichen Erfahrungen irgendwie gemacht hast,
was das
angeht. Und wem würdest du Pole Dance empfehlen?
Also grundsätzlich ist Pole Dance eine Sportart für alle. Also man denkt auch vielleicht oft auch an Frauen, wenn man irgendwie an Pole Dance denkt. Aber auch in meinem Studio gibt es ein paar Männer, die da mitmachen, auch in unseren Trainings. Also da sind wir auf jeden Fall nicht nur unter uns, sage ich mal. Und das ist auch völlig in Ordnung. Im Endeffekt kann Pole Dance jeder oder jede machen, die einfach auf der Suche ist nach einer neuen Sportart oder nach einem neuen Ausgleich. Pole Dance vereint Kraft, Ausdauer, Flexibilität, vielleicht auch ein bisschen Eleganz, wenn man das möchte, Ästhetik. Und ja, man kann da einfach so viel sich ausleben, kreativ, auch in den, wenn man Choreografien machen möchte oder das einfach nachtanzt oder auch einfach einen Ausgleich sportlich sucht und auch einen Kraftaufbau möchte. Also da ist man eigentlich, da sind einem keine Grenzen gesetzt und Pole Dance kann für alle das Richtige sein, sage ich mal.
wenn du jetzt gerade auch so ein bisschen die Ästhetik ansprichst, also Pole Dance kann ja auch sehr so sinnlich vielleicht auch manchmal sein. Und ich glaube, da gibt es auch Leute, die Vorurteile dem gegenüber haben, also so dieses an der Stange tanzen. Ja, ja. Was würdest du den Leuten sagen?
Also grundsätzlich bin ich sehr vorurteilsfrei an diesen Sport rangegangen, aber auch einfach, weil mein Umfeld sehr... Ich sag mal, ich war in einer sehr großen Bubble, was das angeht, würde ich jetzt mal behaupten. Ich hatte Freundinnen, die haben schon Pole Dance gemacht. Und auch als ich zum Beispiel meinem Partner oder meiner Familie erzählt habe, ich mache Pole Dance, da kam kein dummer Kommentar, da kamen keine großen Rückfragen oder sowas. Ich hätte ihnen auch erzählen können, ich mache jetzt Volleyball. Also das hatte tatsächlich keinen Einfluss auf meine Erfahrung. Und auch, ja, ich konnte das einfach ausprobieren und völlig frei sein in dem, was ich dort gelernt habe. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass es anderen Pole Dancerinnen und Pole Dancern anders gegangen ist, vor allen Dingen vor 10, 15 Jahren, als dieser Sport ja jetzt erstmal nach Deutschland kam, war das alles auch noch viel neuer. Mittlerweile wird man, ja, es wurde ja von einem Trendsport sogar geredet. Mittlerweile ist das ja irgendwo auch angekommen, auch gesellschaftlich. Aber natürlich sind auch mir schon mal irgendwelche Kommentare gedrückt worden. Nichts Schlimmes zum Glück, da, wie gesagt, bin ich sehr in dieser Bubble unterwegs, aber zum Beispiel, als mich ein Kollege damals gefragt hat, ob meine Eltern denn wissen, dass ich Pole Dance mache. Wohlgemerkt, ich war 26, genau. Ja, also, man denkt ja, aber die Eltern haben dann nicht mehr so viel zu entscheiden. Und auch, aber selbst das, da wusste man natürlich genau, okay, welches Bild diese Person so ein bisschen im Kopf hatte. Und man kann es dieser Person aber auch nicht übel nehmen eigentlich. Man hat gewisse Assoziationen, wenn man an die Sportart denkt. Vor allen Dingen, weil man ja auch bedenken muss, wo es herkommt oder welchen Weg es gegangen ist. Man darf diese Bar-Szene und Strip-Club-Szene ja auch nicht vergessen. Die ist immer noch da und die war auch vorrangig da, bis es jetzt eben zum Sport auch geworden ist. Beziehungsweise, ich würde sagen, Sport war es schon immer, aber auch anerkannt worden ist. Und natürlich ist es auch in Ordnung, dass es diese Facette gibt. Also wie du selber gesagt hast, der Sport ist sinnlich oder kann sinnlich sein. Es gibt Exotic-Kurse, das heißt, da hat man auch mal Heels an und dann geht es auch darum, sexy zu sein. Das darf man nicht vergessen. Dieser Sport hat alle möglichen Facetten und von daher finde ich es eigentlich spannend, wenn Leute mir solche Fragen stellen oder auch kommentieren, weil man dann natürlich in den Austausch gehen kann und dann auch ein bisschen erklären kann. Und das ist eigentlich eine positive Seite, würde ich mal sagen. Das heißt, ich würde eigentlich mir wünschen, dass Personen, die sich damit nicht auseinandersetzen, dann einfach verstehen, dass dieser Sport sehr facettenreich ist, dass dieses Sexy-Sein ein Teil davon sein kann, aber nicht unbedingt muss. Wenn ich mir so unsere Trainings anschaue, da gibt es auch ganz verschiedene Modelle von Trainings und Kursen, die da mittlerweile angeboten werden. Aber wenn man sich so ein, sage ich mal, ganz klassisches Training anschaut, wo man neue Figuren lernt, dann hat das nichts mit Sexy sein zu tun oder muss es zumindest nicht, weil wir alle erstmal üben und das ist wie bei einer anderen Sportart auch.
Würdest du sagen, dass Pole Dance was Empowerndes hat? Also empowert es dich, empowert es irgendwie andere? Wenn du jetzt auch gerade irgendwie sexy sein ansprichst, man darf ja auch sexy sein und man darf sich ja auch sexy fühlen. Hat Pole Dance, wenn das jetzt auch als Sportart quasi betrieben wird, irgendwie auch was Feministisches, wenn es mehr so in die Mitte der Gesellschaft kommt?
Also ich würde mich selber als Feministin bezeichnen oder zumindest sind meine Gedanken, würde ich sagen, in diese Richtung ausgelegt. Und ich mache Pole Dance ja aus Leidenschaft und mir macht das riesigen Spaß. Von daher wäre jetzt erstmal die erste Annahme, wenn das für mich was Schönes ist und mir und meinem Körper gut tut, warum soll es dann nichts Feministisches sein, wenn ich mich dadurch nicht diskriminiert fühle? Und das tue ich definitiv nicht. Ich kann, glaube ich, verstehen, woher diese Debatte kommt, kann Pole Dance feministisch sein oder nicht, weil man natürlich als Frau sehr wenig anhat oder auch als Mann in dem Fall. Wir brauchen alle unsere Haut als Kontaktpunkt mit der Stange. Deswegen hat man eben auch so wenig an. Und dass man das auch mit diesem Sexy-Sein so sehr verbindet und viele dann von Ausbeutung sprechen oder Ähnlichem, sage ich jetzt mal, weil natürlich in diesem Stripclub die Atmosphäre und der Umgang ein anderer ist. Wobei man auch da sagen muss, solange man sich wohlfühlt, solange man das freiwillig tut, kann auch Tanzen im Stripclub natürlich feministisch sein. Oder zumindest was Empowerndes haben. Und ansonsten, ja, muss ich mal überlegen, ja.
Das war, finde ich, schon eine sehr gute Antwort. Vielen Dank für diesen Einblick in deine Gedankenwelt dazu. Genau, der Sport ist irgendwie mehr so in der Mitte der Gesellschaft irgendwie angekommen und hat vielleicht auch so, je nachdem, auch ein bisschen anderen Touch. Jetzt gibt es ja auch Bestrebungen, dass das vielleicht auch mal olympisch wird. Wie sieht es denn da aus und wer hat diese Bestrebung?
Es gibt Bestrebungen vom IPSF, das ist die International Pole Sports Federation. Da merkt man auch schon, es ist ein internationaler Verband, der sich eben damit beschäftigt. Es hat eine größere Dimension als jetzt nur jedes Studio kämpft für sich alleine. Also es gibt den IPSF, also die International Sports Federation, die sich auch eben mit dem Polesport auseinandersetzt und die möchte Pole Dance eigentlich olympisch machen. Ich denke mal, das hat mehrere Gründe. Natürlich möchte man, wenn man einen Sport macht, irgendwo auch in Wettkämpfen antreten. Das findet auch schon statt, aber eben nicht auf dieser olympischen Ebene. Und natürlich kämpft der Sport auch immer noch um Anerkennung, selbst wenn er seit 2018 auch als Sport anerkannt ist. Aber ja, ich glaube, jede Sportart möchte irgendwo olympisch werden, wenn sie das denn kann. Ich denke mal, wenn Pole Dance olympisch wäre, gäbe es auch vielleicht nochmal eine neue mediale Aufmerksamkeit. Die Berichterstattung, sage ich mal, die ich bisher immer von Pole Dance höre und sehe, dreht sich sehr oft um das Schmuddel-Image, was ja auch völlig fein ist und verständlich ist. Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass diese Assoziationen ja logisch sind, wenn man sich anguckt, wo dieser Sport eben herkommt oder welchen Weg er gegangen ist. Aber natürlich wäre es auch schön, irgendwann einen Schritt weitergehen zu können und sagen zu können, okay, wer ist denn momentan deutsche Meisterin? Wer ist denn brasilianische Meisterin? Oder wer, also auf die sportlichen Erfolge so ein bisschen zu fokussieren, vielleicht auch auf Figuren etc. Und natürlich ist das nicht massentauglich, so wie kein Sport in dem Sinne massentauglich ist. Es gibt immer Interessensgruppen, die da mehr involviert sind als andere. Aber dieser Sport könnte natürlich mit einer größeren Aufmerksamkeit auch noch ein bisschen mehr wachsen. Und vor allen Dingen natürlich hat es auch was mit Geld zu tun. Also olympische Sportarten werden natürlich auch mehr gefördert. Und momentan ist es ja auch noch so, dass Pole Dance eine recht teure Sportart ist, weil diese Studios eben für sich selber stehen. Es sind keine Vereinsstrukturen, in denen man seinen Mitgliedsbeitrag zahlt und dann jeden Kurs einfach buchen kann, sondern eher Abo-Modelle oder Zehnerkarten. Je nachdem, das macht auch jedes Studio wieder anders. Das macht die ganze Sache aber natürlich teurer, weil du nur einen gewissen Raum hast, den du benutzen kannst. Diese Stangen brauchen einen Mindestabstand, du brauchst ein gewisses Equipment, du zahlst die Miete für dein Studio, wie irgendein Einkaufsladen auch im Endeffekt. Das heißt, natürlich muss ich das irgendwo rechnen, wenn die Studiobesitzer und Besitzerinnen davon leben müssen in dem Fall. Und deswegen würde so eine breitere Aufmerksamkeit, vielleicht auch eine Teilnahme bei Olympia, das Ganze natürlich ein bisschen vorantreiben in jeglicher Hinsicht. Also sowohl Aufmerksamkeit, Image, als auch eben finanzielle Aspekte. Ich denke mal, das spielt eben viel mit.
Auf jeden Fall ist jetzt auch kein Sport, den man zum Beispiel in so einer öffentlichen Sporteinrichtung machen könnte, weil es ja eben zum Beispiel die Stangen nicht gibt, weil es jetzt nicht so ein Sport ist wie, keine Ahnung, Volleyball hatten wir ja schon angesprochen. Und dass vielleicht einfach auch sich dann Leute mehr vernetzen können. Also wenn du sagst, okay, dann gibt es eine brasilianische Meisterin, eine deutsche, das fördert ja dann einfach auch länderübergreifende Kontakte in diese Szene irgendwie.
Genau. Man muss dazu sagen, Weltmeisterschaften beispielsweise gibt es schon. Also es gibt Kontakte, die schon geknüpft wurden, jetzt sage ich mal in dem Aspekt. Es gibt auch deutsche Meisterschaften. Der Sport organisiert sich natürlich trotzdem auch selbst, ob er jetzt olympisch ist oder nicht. Aber natürlich wäre es schön, das auch auf einer internationalen Ebene in einem gewissen Rahmen irgendwo fortführen zu können. Und Olympia ist nun mal, sage ich mal, das Nonplusultra, was Sport angeht. Und natürlich möchte eine Sportart da vielleicht auch vertreten sein. Es gibt jetzt so ein bisschen die Hoffnung, wir haben ja jetzt 2024, Breakdance zum Beispiel ist dieses Jahr auch zum ersten Mal olympisch.
Ach was?
Genau. Und bei Breakdance ist es ähnlich wie beim Pole Dance, zumindest was diese Vereinsstruktur angeht. Man macht Breakdance jetzt selten im Verein in dem Sinne, aber da kenne ich mich natürlich jetzt auch nicht sonderlich aus. Das heißt, da halte ich mich jetzt mit Prognosen zurück, aber im Endeffekt kann man das so sehen, dass wenn diese Vereinsstruktur keine Voraussetzung dafür ist, olympisch zu werden, dass Pole Dance vielleicht auch in den nächsten Jahren, ich nehme an, das wird noch eine Weile dauern, aber eventuell auch die Chance hat, olympisch zu werden. Also könnte durchaus passieren, dass das irgendwann mal der Fall sein wird.
Also ich fände es auf jeden Fall cool. Ich finde, man kann ja die Sportwelt schon mal ein bisschen durchmischen. Es muss ja nicht immer Weitwurf, Sprung und Staffellauf sein oder
richtig,
so.
Richtig.
Jetzt haben wir so ein bisschen über die größeren allgemeinen Ziele gesprochen. Was sind denn deine persönlichen Ziele oder deine Zukunftspläne? Gibt es irgendwie eine Pole Dance Pose, die du unbedingt noch können möchtest? Oder gibt es irgendwelche persönlichen Herausforderungen, die du meistern willst?
Also grundsätzlich ist mein Ziel immer besser zu werden. Ich möchte diesen Sport einfach weiterführen. Ich würde so gerne einfach das weiterführen können, dadurch, dass ich ja auch in der Vergangenheit viel abgebrochen habe, was Sport angeht. Und ich denke, mir wird das mit Pole Dance nicht passieren, weil ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich einfach angekommen bin in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, ich möchte irgendwie auch noch stärker werden, vielleicht auch noch, wie du sagst, gewisse Figuren lernen. Ich habe die Namen natürlich jetzt nicht parat, aber einfach Figuren, die ein schwereres Level haben als die, die ich jetzt mache, das wäre mir schon wichtig, dass einfach diese Erfolgserlebnisse nicht irgendwann aufhören, sondern dass man sich einfach weiterentwickeln kann. Und natürlich gehört da auch dazu, vielleicht mal an einem Wettkampf teilzunehmen. Das könnte man vielleicht auch mal in Betracht ziehen. Da fühle ich mich irgendwie noch immer nicht gut genug. Und ich glaube, dieses Denken muss man auch einfach mal ablegen, um einfach mal diese Erfahrung gemacht zu haben. Aber das wäre natürlich sonst auch noch eine Option, die ich mir mal offen halte, sage ich mal, für die nächsten Jahre.
Ich würde dich auf jeden Fall dabei anfeuern. Also ich bin dein Fan. Ich glaube, also außer du sagst, du hast noch irgendwas, was dir mega wichtig wäre, jetzt zum Pole Dance zu erwähnen. Also, Becky, danke. Das war eine unglaublich inspirierende Reise durch die Welt des Pole Dance. Ich bekomme jetzt irgendwie auch wieder Lust, vielleicht mal damit anzufangen. Mal schauen. Letztes Mal habe ich den Fehler gemacht, wieder im Sommer es zu versuchen. Und da bin ich nur voll Schweiß die Stange runtergerutscht. Ja. Das war nicht so motivierend.
Im Winter ist die Haut so trocken, im Sommer ist sie zu nass. Also ja. Da findet man nie den richtigen Zeitpunkt, um einzusteigen.
Okay, gut, dann vielleicht auch nicht. Im Vorhinein bitte ich ja immer meine Gästin, zwei Songs mitzubringen für die Playlist. Es gibt eine Playlist zu diesem Podcast. Jetzt mal alle Augen aufgesperrt und gleich in die Suchleiste bei Spotify eingetippt. Die heißt Püppis Klangpalette, Perlenbeats und Perspektiven. Becky nickt anerkennend mit dem Kopf.
Super, klingt vielversprechend auf jeden Fall.
Ja, hört einfach mal rein, seid gespannt. Ja, welche zwei Songs hast du uns denn dafür mitgebracht und warum hast du die ausgewählt?
Also einmal habe ich Contaminated von Banks mitgebracht, weil ich das einfach sehr gerne höre beim Pole Dance. Und es ist ein sehr gefühlvoller Song, es geht um eine gescheiterte Liebe und gerade beim Pole Dance kann man super viel Emotionen mit in seinen Tanz reinbringen. Und meistens eignen sich negative Emotionen da tatsächlich ein bisschen besser, aber mir macht es auch unglaublich viel Spaß, da mal so ein bisschen Gefühl reinzubringen und hilft mir auch, das Ganze so ein bisschen miteinander zu verbinden.
Mhm. Ja, negative Emotionen sind halt auch besonders stark.
Ja, leider ja.
Ja, das stimmt. Und der zweite Song?
Das zweite Lied ist von den Chainsmokers zusammen mit Luann. Keine Ahnung, ob man das jetzt richtig ausspricht oder nicht. Das heißt It Won't Kill Ya. Ich höre die Chainsmokers einfach super gerne und ich habe in verschiedensten Urlauben die Chainsmokers immer mal wieder laufen lassen, während wir zum Beispiel mit dem Auto über Mallorca gefahren sind. Und das erinnert mich einfach immer sehr an eine gute Zeit und deswegen mag ich das Lied sehr gerne.
Flashbacks
zurück. Auf jeden Fall.
Schön. Ja. Vielen Dank für diese zwei Songs. Liebe Becky, vielen Dank, dass du uns auch jetzt in die Welt des Pole Dance mitgenommen hast.
Sehr gerne, doch.
Vielleicht hat der eine oder die andere Lust bekommen, das Ganze mal auszuprobieren.
Wäre auf jeden Fall schön, ja.
Pole Dance Studios in eurer Nähe gibt's bestimmt. Was machst du jetzt, wenn die Aufzeichnung beendet ist, wenn wir hier fertig sind?
Das Wetter ist leider nicht so gut, aber wir gehen jetzt auf jeden Fall noch einen entspannten Kaffee trinken und dann gehen wir heute Abend noch mit Freunden was Leckeres essen und super Getränke zu uns nehmen und lassen den Abend einfach ganz entspannt ausklingen.
Das klingt wunderbar. Man muss sich ja auch nach dieser anstrengenden Arbeit hier erholen.
Ja. Ja. Sowohl erholen als auch belohnen.
Das Ende habe ich mir überlegt, machen wir jetzt hier immer so ein bisschen wie bei der Tagesschau. Das heißt, wir reden jetzt einfach weiter über irgendwelche Dinge und der Ton wird immer leiser. Also wir tun jetzt einfach so, als würden wir dieses Gespräch noch fortführen und dann kommt da so eine Musik, die dann, was meinst du, über was unterhalten die sich da bei der Tagesschau immer?
Das ist eine berechtigte Frage, wahrscheinlich tatsächlich auch über ihr Abendessen. Ich glaube, über Essen wird viel geredet. Berechtigterweise.
Okay.
Ja. Und ich glaube auch, dass sie sich manchmal auch unterhalten, nur um sich zu unterhalten.
Ja.
Genauso wie wir.
Vielleicht bewegen die auch einfach nur die Lippen.
Das wäre natürlich
denkt
auch.
Mal, dass die sich unterhalten.
Das war Hey Püppi mit mir, Laura Scherer. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Der Radiopodcast Hey Püppi zum Thema Pole Dance von Laura Scherer. Damit sind wir am Ende der heutigen Mikro-Europa-Sendung angelangt. Ich bedanke mich für euer Zuhören und hoffe, es hat euch gefallen. Technik Selina Lauble, Redaktion Ulrich Hägele. Alle unsere Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Weitere Infos gibt's auf unserer Homepage unter www.mikro-europa.de. Aus dem Studio verabschiedet sich Allegra Bayer. Macht's gut, bleibt uns treu und bis bald.